Das ist Beyond Childhood Cancer. Der Podcast für alle, die sich für mögliche Folgen von Krebs in der Kindheit interessieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung in der Kindheit will man vor allem eines: das Leben genießen. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut zu wissen, worauf man dabei achten sollte.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Beyond Childhood Cancer. Mein Name ist Gerhard Binder. Ich bin Professor für Kinderheilkunde an der Universität Tübingen in Baden-Württemberg. Meine Spezialität ist die Endokrinologie, also die Wissenschaft der Hormonstörungen und dort vor allem Störungen des Wachstums und die Therapie mit Wachstumshormonen. Meine Gesprächspartnerin ist Dr. Med-Judith Gebauer vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Hallo, Frau Gebauer.
Ja, hallo, Herr Binder. Vielen Dank für die Einladung.
Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Judith Gebauer. Ich arbeite als Ärztin in der Medizinischen Klinik 1 hier im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Ebenfalls im Bereich Endokrinologie und Diabetologie, aber eben in der Erwachsenenmedizin. Und mein Schwerpunkt sind Hormonstörungen nach einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter. Und ich betreue jetzt schon seit über 8 Jahren bei uns die Patienten, die aus der Kinderklinik in die Erwachsenenmedizin transitiert werden und hormonelle Erkrankungen haben. Ich freue mich, an dem Gespräch heute beteiligt zu sein, weil der Wachstumshormonmangel gerade auch im Erwachsenenalter ein wichtiges Thema in vielen Gesprächen mit den Patienten ist und oft viele Fragen dazu bestehen. Und ich hoffe, dass wir diese heute ein bisschen klären können.
Ja, prima. Also dann verbindet uns auf jeden Fall unser Interesse für Wachstumsstörungen und auch unser Interesse für Kinder nach Krebs, die eventuell eben Hormonstörungen entwickeln. Und wir hatten gedacht, damit das etwas plastischer wird, dass wir einfach mit einem Fallbeispiel anfangen. Ein Jungen, den ich betreut habe hier in Tübingen, wir nennen ihn einfach mal Peter. Der ist im Alter von 8 Jahren auffällig geworden durch Kopfschmerzen und er konnte nicht mehr sicher gehen, hatte also so eine, die Mediziner würden sagen, Koordinationsstörung. Und dann hat man bei ihm einen Hirntumor diagnostiziert. Der Fachbegriff ist Medulloblastom. Das ist ein Tumor, der in der Mitte des Kopfes letztlich wächst und dann eben durch Druck die Kopfschmerzen macht, aber eben auch Nervengewebe stört, was eben zum Beispiel wichtig ist für die Koordination, dass wir unser Gleichgewicht bewahren. Und dann wurde er eben diagnostiziert, natürlich nicht von mir, sondern von Krebsärzten an unserer Klinik. Und die Behandlung dieses Tumors sieht so aus, dass man ihn operativ angeht. Also man muss ihn letztlich herausschneiden aus dem Kopf und dabei das gesunde Gewebe natürlich möglichst nicht schädigen. Und gleichzeitig braucht es aber auch eine Chemotherapie und eine Bestrahlung. Das ist also eine sehr aufwendige und für die Kinder auch sehr eingreifende Behandlung. Und das war ja ein sehr junger, kleiner Bub von gerade mal 8 Jahren. Es ist dann so, dass diese Kinder bei der Erstdiagnose und auch danach, wenn sie betreut werden von den Krebsärzten, eigentlich zunächst einmal nicht zu mir in die Sprechstunde kommen, sondern sie werden einfach regelmäßig kontrolliert. Man guckt, dass der Tumor nicht wieder wächst, dass sie weiter in Remission, also weiter im Prozess der Gesundung sind. Und was dabei dann aber auch geschaut wird, dass die Entwicklung dieser Kinder ungestört verläuft. Und bei ihm war es zum Beispiel so, dass der durch den Tumor leider eine gewisse Koordinationsstörung zurückbehalten hat. Er war einfach in seinem Gang nicht so sicher, wie man normalerweise ist. Und er hatte eine leichte Störung auch der Feinmotorik. Also da ist einfach etwas an der Motorik geschädigt worden durch den Tumor. Das kam nicht mehr wieder. Aber ein anderer Aspekt ist natürlich bei Kindern immer, dass sie wachsen und dass sie schwerer werden. Und diese Entwicklung muss man neben der mentalen Entwicklung, also ihren Fähigkeiten, die sie entwickeln, beobachten, um eben unter anderem Hormonstörungen rechtzeitig zu entdecken. Und es war 7 Jahre später, also ganz schön lange Zeit nach der Behandlung des Tumors, wo den Ärzten aus der Krebstherapie auffiel, dass der Peter nicht so gewachsen ist, wie das normalerweise 15-Jährige tun und er ist auch nicht recht in die Pubertät gekommen. Die Behandlung ist bei uns immer interdisziplinär und das bedeutet, wenn bestimmte Probleme auftauchen, für die es einen Spezialisten im Haus gibt, dann wird der eben kontaktiert und in diesem Fall bei dieser Wachstums- und Pubertätsstörung waren wir das dann von der Abteilung für Hormonstörungen.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schöner Fall, den Sie vorstellen, weil er auch sehr klassisch zeigt, wie diese Flüsse aus der Kinderonkologie auch in die Kinderendokrinologie häufig auch mit diesem zeitlichen Versatz auftreten. Das heißt, dass man, wenn die akute onkologische Behandlung abgeschlossen ist, ständig aufmerksam bleiben muss, weil einfach auch nach längerer Zeit noch Komplikationen der Behandlung auftreten können. Was haben Sie denn als erstes mit dem Patienten an Untersuchungen durchgeführt?
Ja, also als erstes habe ich ihn natürlich gefragt, wie es ihm geht und wie er die Krebstherapie bisher so erlebt und überstanden hat. Und da hat er mir eben berichtet von seinen Störungen in der Motorik, die er hat, aber dann eben auch darüber, dass er einfach nicht so gewachsen ist wie seine Klassenkameraden und dass eben seine Pubertät noch nicht eingetreten ist und dass ihn das einfach stört, weil er sich eben einfach irgendwie gegenüber den anderen ein Stück fremd und ausgeschlossen fühlt von seiner Körperentwicklung her. Das waren so im Wesentlichen die Anamnese. Man hat natürlich einfach die Daten über die Vorbehandlung. Aber das Entscheidende für mich bei der Frage, liegt jetzt wirklich eine hormonelle Störung vor? Ein Wachstumshormonmangel ist immer zu schauen, wie das Wachstum verlaufen ist. Und da hatten wir natürlich gute Daten, weil der ja regelmäßig bei den Kollegen aus der Krebstherapie vorstellig war und dort gemessen worden war. Und da hat man wirklich gesehen, dass in den letzten 2 Jahren das Wachstum sehr, sehr langsam geworden war. Und dass das auch nicht allein dadurch zu erklären war, dass die Pubertät noch nicht angefangen hatte. Das ist eigentlich so das Wesentliche erstmal bei der körperlichen Untersuchung, dass man eben vor allem schaut, wie das Wachstum ist. Und wenn das Wachstum sehr, sehr auffällig ist, dann ist die nächste Stufe natürlich die Blutentnahme, denn Hormone schwimmen ja nun mal im Blut. Und dort interessiert uns vor allem ein Hormon, was in der Leber produziert wird, wenn ausreichend Wachstumshormon da ist. Das heißt insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Und das arbeitet zusammen mit Wachstumshormon am Knochen, um eben die Knochen letztlich in die Länge zu bringen und normales Wachstum zu produzieren. Und dieser Wachstumsfaktor aus der Leber war beim Peter deutlich vermindert und zusammen mit dieser deutlichen Verzögerung des Wachstums war das für mich eine deutliche Indikation dafür, dass hier ein Wachstumshormonmangel vorliegt und deswegen musste dann eine Wachstumshormontestung durchgeführt werden. Wie macht man eine Wachstumshormontestung? Das ist leider schwieriger als die einfache Blutentnahme, weil das Wachstumshormon, was in der Hirnanhangsdrüse produziert wird, nicht regelmäßig von dieser Drüse freigesetzt wird, sondern es wird immer in Schüben, man spricht auch von pulsatiler Ausschüttung, in das Blut gebracht. Und man weiß nie, wann dieser Schub ist, sodass man, wenn man jetzt einfach irgendwann Blut abnimmt, einfach einen ganz niedrigen Wert auch bei einem gesunden Kind erwischen kann. Und das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ein Wachstumshormonmangel vorliegt oder nicht. Deswegen wurden vor vielen, vielen, vielen Jahren Tests erfunden, bei denen die Hirnanhangsdrüse stimuliert wird mit verschiedenen Medikamenten. Also eins zum Beispiel ist Arginin. Das ist im Grunde genommen eine Aminosäure, aber wenn man die hochdosiert in den Körper über 30 Minuten gibt, über einen Zugang, der gelegt werden muss, also das ist ein kleiner Schlauch im Blutgefäß, der gelegt werden muss, im Grunde genommen wie eine Blutentnahme, nur dass eben ein Schlauch im Gefäß verbleibt. Dieses Arginin, das stimuliert dann in einem Test, der 2 Stunden dauert, die Wachstumshormonausschüttung von der Hirnanhangsdrüse. Und eine ähnliche Methode ist mit einem anderen Medikament, das heißt Clonidin. Das ist einfach eine Tablette, die muss man schlucken. Und auch das sorgt dafür, dass die Hirnanhangsdrüse quasi medikamentös aufgefordert wird, zu zeigen, was sie kann. Und dann schüttet sie halt Wachstumshormon aus und man muss dann alle 15 Minuten in diesem Test Blut abnehmen, um quasi diese maximale Ausschüttung tatsächlich zu messen.
Ja, dieser Stimulationstest finde ich ganz interessant, weil wir für die Testung der Wachstumshormonfunktion ja verschiedene Stimulationstests zur Verfügung haben. Dieses Prinzip der Testung ist manchmal für den Patienten etwas anstrengend, weil es natürlich deutlich länger dauert als eine einmalige Blutabnahme. Ist ein Prinzip, das wir in der Endokrinologie ja sehr häufig durchführen, um genau wie Sie auch schon gesagt haben, die Möglichkeit zu haben, unter standardisierten Bedingungen zu schauen, wie die Hormonausschüttung funktioniert, wie reagiert der Körper auf eine vorher bei vielen Patienten getestete Dosis an einem bestimmten Medikament. Und dann haben wir ja auch ganz klar definierte Grenzwerte. Und wenn man diese über- oder unterschreitet, können wir hierdurch beispielsweise einen Wachstumshormonmangel feststellen. Im Erwachsenenalter ist es häufiger so, dass wir mehrere Wachstumshormon-Stimulationstestungen durchführen. Jetzt hatten Sie berichtet, dass bei den Patienten bereits in der basalen Untersuchung, also in der ersten Blutabnahme, ein Hormon, das IGF-1, der Wachstumsfaktor aus der Leber, reduziert war. Haben Sie denn dann auch beide Hormon-Stimulationstests durchgeführt? Oder wie machen Sie das in der Regel in der Kinderklinik?
Also bei Kindern nach Strahlung der Hirnanhangsdrüse, die ja typischerweise nach einer gewissen Zeit, so wie bei Peter nach 7 Jahren, zu einer Schädigung vor allem der Regulation der Hirnanhangsdrüse durch Veränderung im Zwischenhirn, ganz genau im Hypothalamus, führen kann, reicht im Grunde genommen ein Stimulationstest, wenn noch zusätzliche hypophysäre Ausfälle, also andere Hormone, die auch in der Hypophyse hergestellt werden, ausgefallen sind. Wir haben jetzt beim Peter, weil wir es ganz genau wissen wollten und sicher sein wollten, 2 Tests gemacht. Warum machen wir 2 Tests? Weil generell leider diese Wachstumshormonstimulationstests nicht sehr genau sind. Das heißt, man kann auch als gesunder Mensch, wenn man getestet wird, einen falsch positiven Test haben. Das heißt, ich schütte nicht genug Wachstumshormon aus, obwohl meine Hirnanhangsdrüse eigentlich gesund ist. Und deswegen haben kluge Leute entschieden, dass man in den meisten Fällen, wo man eben wissen will, ob jemand einen Wachstumshormonmangel hat, 2 Tests macht, um quasi eine gewisse Sicherheit zu haben, dass nicht jemand zufällig, obwohl er gesund ist, bei dem Test schlecht abschneidet und man den Eindruck durch den Test kriegt, dass er einen Wachstumshormonmangel hat. Deswegen haben wir hier 2 Tests gemacht. Die 2 Tests, die wir gemacht haben, waren auf jeden Fall beide positiv. Und positiv heißt beim Arzt, für den Patienten leider eben im übertragenen Sinne negativ, denn er ist eben bei beiden Tests durchgefallen. Er hat nicht genug Wachstumshormon ausgeschüttet. Und wir haben unsere Diagnose des Wachstumshormonmangels bestätigt.
Jetzt hatten Sie ja initial gesagt, Herr Binder, dass bei dem Patienten durch Sie andere hypophysäre Funktionen, also andere Hormonfunktionen der Hirnanhangsdrüse überprüft wurden. Hat sich denn hier noch eine weitere Hormonstörung bei Ihrem Patienten herausgestellt?
Ja, er hatte noch 2 weitere. Er hatte einen Schilddrüsenhormonmangel, weil das übergeordnete Hormon, was die Schilddrüse reguliert und stimuliert, nicht ausreichend da war. Dieses Hormon heißt TSH, also auf Deutsch Schilddrüsenstimulierendes Hormon. Und er hatte auch einen Mangel an Testosteron bzw. eine Pubertät, die nicht recht in Gang gekommen war, weil eben die Pubertätshormone, die Hoden stimulieren sollen, damit die Pubertät machen, auch nicht in ausreichendem Maße vorhanden waren.
Und nachdem Sie jetzt diese mehreren Hormonausfälle festgestellt haben, haben Sie denn dann begonnen, all diese Hormone, die der Patient nicht ausreichend selbst herstellen konnte, gleichzeitig zu substituieren durch eine Hormonersatztherapie oder Substitutionstherapie? Oder muss man da auch Wechselwirkungen zwischen den Hormonen berücksichtigen? Kann man vielleicht nicht bei allem gleich mit der höchsten Dosis einsteigen? Wie machen Sie das denn bei Ihnen in der Ambulanz, Herr Binder?
Ja, also jetzt im konkreten Fall bei Peter haben wir erstmal ihm aus meiner Sicht das wichtigste Hormon gegeben. Das war das Schilddrüsenhormon. Das hat er auch schon gekriegt, bevor diese Stimulationstests durchgeführt wurden, um die Wachstumshormonausschüttung zu testen. Das ist auch ganz wichtig, dass diese Stimulationstests erst durchgeführt werden, wenn dieser Schilddrüsenhormonmangel behoben ist, weil sonst die Tests auch falsch positiv sein können, also einen Wachstumshormonmangel anzeigen, obwohl gar keiner vorliegt. Und die Pubertät hatte schon bei ihm begonnen, war aber erstmal stecken geblieben. Die haben wir dann quasi parallel behandelt, zusammen mit der Wachstumshormontherapie. Wie behandelt man die Pubertät in diesem Fall? Da gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Man kann die Pubertätshormone selbst geben. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, wo man 5-mal die Woche die Hormone unter die Haut spritzen muss. Und das muss man ja auch mit dem Wachstumshormon machen. Und insofern kommen dann insgesamt 12 Injektionen in der Woche auf den Peter zu. Und deswegen haben wir in diesem Fall eben nicht mit den Pubertätshormonen gearbeitet, sondern mit dem Testosteron selber, was sehr viel einfacher ist, weil das sind Depotgaben, die man in den Muskel einmal im Monat spritzen muss, was für die Jungs deutlich angenehmer ist. Aber beide Therapien sind möglich. Wir machen auch beide Therapien. Und die Wachstumshormontherapie sieht ja so aus, dass man abends das Wachstumshormon quasi zusammen mit dem, ich sage jetzt mal Zähneputzen, um diese Zeit unter die Haut spritzt. Das sind also Subkutaninjektionen, ähnlich wie man Insulin injiziert. Und dafür gibt es auch Pens, die eine sehr einfache Injektion ermöglichen. Also man muss nicht eine Spritze aufziehen, sondern es gibt quasi einen, wenn man so will, einen dickeren Kugelschreiber oder andere Injektionsgeräte, die sehr einfach sind, auf die man jeden sehr schnell schulen kann. Das ist kein Problem. Der Peter hat sich das dann auch gleich selber gespritzt. Und die abendliche Gabe vom Wachstumshormon ist deshalb erforderlich, weil der Körper oder die Hirnanhangsdrüse ganz genau nachts am meisten Wachstumshormon ausschüttet. Das heißt, im Grunde genommen ist die Versorgung mit Wachstumshormon nachts am höchsten. Und das versuchen wir eben durch die Gabe des Wachstumshormons am Abend nachzuahmen.
Und wie hat sich das denn im Verlauf entwickelt? Es ist ja so, dass man Wachstumshormon in verschiedenen Dosierungen spritzen kann. Ich selbst habe am Anfang mit Verwunderung immer zur Kenntnis genommen, mit welch hohen Wachstumshormondosen die Patienten aus der Kinderklinik zu uns in die Erwachsenenmedizin kamen. Da unterscheiden sich Kindermedizin und Erwachsenenmedizin, glaube ich, sehr, weil natürlich das Längenwachstum im Erwachsenenalter keine Relevanz mehr hat. Aber um die jeweils richtige Dosis für den Patienten festzustellen und auch im Verlauf immer anpassen zu können, wie ist es denn dann weitergegangen mit dem Patienten? Wie häufig haben Sie ihn gesehen und wie hat sich sein Wachstum im Verlauf entwickelt?
Ja, also prinzipiell muss man sagen, dass Kinder und vor allem pubertierende Jugendliche extrem viel Wachstumshormon brauchen. Das ist also ganz anders als im Erwachsenenalter und entsprechend muss man, wenn der Körper das nicht selber schafft, muss man das eben entsprechend substituieren. Das heißt, wir geben tatsächlich ein Vielfaches von dem, was dann in der Erwachsenenmedizin an Wachstumshormonen gegeben wird. Und wie sehen wir, ob wir das richtig machen? Wir sehen das letztlich daran, dass dieser vorhin schon von mir erwähnte insulinähnliche Faktor, der aus der Leber kommt und der ja reguliert wird vom Wachstumshormon, dass der Nachgabe von Wachstumshormon, dass dieser Faktor dann in den normalen Bereich ansteigt. Da wollen wir ihn haben und gerade bei Peter wollen wir ihn einfach in der Mitte des Normalbereichs haben. Und gleichzeitig gucken wir natürlich nach dem Wachstum. Wir gucken, dass die Wachstumsrate so unseren Erwartungen entspricht und wir würden erwarten, dass Peter mindestens eine niedrig normale Wachstumsgeschwindigkeit in dieser Situation eines 15-Jährigen hat, wäre er jetzt sehr viel jünger. Dann würden wir ein Aufholwachstum erwarten. Dann würden wir erwarten, dass er eine ganze Zeit lang, 1, 2, 3, 4 Jahre, sehr viel schneller wächst als Gleichaltrige, um, wenn man so will, das, was er verloren hat in den 2, 3 Jahren, wo er schlecht gewachsen ist, das wieder aufzuholen.
Im Verlauf stellt sich dann ja immer auch individuell unterschiedlich die Frage, ab wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem der Patient aus der Kinder- in die Erwachsenenmedizin übergeben wird im Rahmen einer sogenannten Transition. Und das ist von Patient zu Patient ja auch sehr unterschiedlich und kann, glaube ich, nicht an einem bestimmten Lebensalter pauschal festgemacht werden. Wie machen Sie das denn mit Ihren Patienten, Herr Binder? Woran erkennen Sie, jetzt ist der Zeitpunkt, eine Überleitung in die Erwachsenenmedizin anzustreben? Und würden Sie denn dann in diesem Übergangsgespräch auch nochmal eine Bestätigung des Wachstumshormonmangels durchführen?
Ja, vielleicht die letzte Frage zuerst. Wenn es jetzt hier um die Wachstumshormontherapie geht, dann halten wir es damit so, dass wir die Jugendlichen so lange behandeln mit Wachstumshormon, bis sie quasi nicht mehr wachsen. Wir warten aber nicht, bis wir quasi gar kein Wachstum mehr sehen, sondern wir hören typischerweise auf, wenn sie in 6 Monaten weniger als 1 Zentimeter gewachsen sind. Das ist meistens dann der Fall, wenn ohnehin nur noch 1 bis 2 Zentimeter Restwachstum vorliegt. Und dann wird die Wachstumshormontherapie pausiert. Und da kann man das auch unterschiedlich halten. Ich denke, beim Peter hätten manche vielleicht einfach weiter behandelt, weil die hätten gesagt, okay, der hat ja einen Grund, der ist ja bestrahlt worden und der hat noch 2 andere Ausfälle. Wir behandeln durch oder wir machen eine Pause und messen dann nur das IGF-1 nach zum Beispiel 3 Monaten. Das wäre durchaus auch leitliniengerecht. Wir neigen dazu, auch immer noch die Testung zu machen und noch einmal Wachstumshormone zu messen. Und das haben wir dann eben tatsächlich bei ihm im Alter von 18 Jahren gemacht. Da hatte er dann nochmals eine Testung gekriegt, ein spezieller Stimulationstest, der eben auch in der Erwachsenenmedizin anerkannt ist. Und da ist er eben dann auch durchgefallen. Und da testet man dann eben, ob ein schwerer Wachstumshormonmangel des Erwachsenenalters vorliegt. Der unterscheidet sich erheblich vom Wachstumshormonmangel des Kindesalters, weil es hier darum geht, dass wirklich der Mangel so gravierend ist, dass das metabolische Effekte im Erwachsenenalter hat. Während im Kindesalter wir auch schon bei einem mittelgradigen Mangel eine Behandlung machen müssen, weil ansonsten eben das Wachstum nicht recht funktioniert, was wir ja im Erwachsenenalter nicht mehr fördern müssen. Jetzt komme ich zu der anderen Frage der Transition. Die Transition ist typischerweise sehr viel später. Also im Durchschnitt endet eine Wachstumshormontherapie mit 16 Jahren. Beim Jungen, das war jetzt bei ihm später, weil er eben auch verspätet mit der Pubertät war. Also er wurde mit 18 Jahren beendet. Gewöhnlich endet sie mit 16 Jahren und eine Transition vor dem Alter von 18 Jahren habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten 20 Jahren nur einmal gemacht, als ein Mädchen irgendwie mit 16 Jahren mir sagte, dass ihr das in der Kinderklinik irgendwie zu blöd ist und sie will jetzt in die Erwachsenenmedizin. Das ist aber die absolute Ausnahme. Normalerweise wünschen eigentlich die Jugendlichen, wenigstens bis zum Alter von 18 Jahren bei uns zu verbleiben. Und dann machen wir das so ein bisschen davon abhängig, wie gut die Kinder eingestellt sind, also ob es einfach noch arge Probleme in der Therapie gibt, zum Beispiel, dass die Therapie einfach nicht regelmäßig genommen wird. Und solche Sachen würden wir natürlich immer gerne lösen, bevor es in die Erwachsenenmedizin geht. Dann gibt es auch eben so Meilensteine, also Abitur, Schulabschluss. Da denken wir auch immer, dass vielleicht so das Jahr, wo das Abitur gemacht wird, dann auch so eine Zäsur ist, wo man dann vielleicht auch eben die Transition beginnen kann. Und Transition ist bei uns was Dynamisches. Das fängt eben mit 15, 16 Jahren an, dass wir einfach mitteilen, es geht irgendwann in die Erwachsenenmedizin. Und dann geht es letztlich, wir sehen typischerweise den Peter und andere halbjährlich, dann geht es letztlich in den weiteren Treffen immer darum, nochmal zu schauen, wie ist das Krankheitsverständnis? Hat er da eine gewisse Akzeptanz auch, dass er weiß, er muss für seinen Körper etwas Besonderes leisten, ihm eben Hormone geben, die er selber nicht produzieren kann, und sieht ja auch, dass diese Medikamente für ihn so in Ordnung sind, und weiß er auch, wie er diese Medikamente vom Arzt bekommt. Also kann er zum Beispiel ein Rezept verlangen, hat er einen Überblick über die Medikamente, die noch zu Hause sind. Wenn er bei mir in der Sprechstunde ist, dann frage ich ihn eben, was er braucht.
Gut, ich hatte noch einen zweiten Fall mitgebracht, Herr Binder, und zwar ist das ein bisschen ein anderer Fall. Ich möchte von einer Patientin berichten, die ich in unserer gemeinsamen interdisziplinären Tumornachsorgesprechstunde, die wir hier seit Jahren aus Kinderonkologie und Erwachsenenendokrinologie aufgebaut haben, gesehen haben. Und da ist es so, dass die Patienten regulär auch im Alter von 18 bis 20 Jahren transitiert werden, wenn die Krebsbehandlung zu Ende ist, kommen sie zu uns in die Erwachsenenmedizin und wir schauen gezielt durch die damalige Behandlung, gibt es irgendwelche späten Komplikationen, die neu aufgetreten sind. Und der Fall ist jetzt von einer Patientin, die tatsächlich im Alter von Anfang, Mitte 20 zuerst zu uns kam, weil das ja im individuellen Fall immer etwas unterschiedlich durchgeführt wird. Und diese Patientin hatte ebenfalls einen Hirntumor, allerdings einen anderen Hirntumor als ihr Patient, ein sogenanntes anaplastisches Ependymom. Das ist ebenfalls ein bösartiger Hirntumor, der in ihrem Fall im Schläfenlappen lag und im Alter von 12 Jahren aufgetreten ist. Dieser Hirntumor wurde operativ und vollständig entfernt. Und weil es ein wirklich bösartiger Tumor ist, hat sie, so wie das auch empfohlen wird, im Anschluss noch eine Chemotherapie und auch eine sehr hochdosierte Bestrahlung des Kopfes erhalten. Nach dieser Behandlung wurde regelmäßig geschaut. Sie war engmaschig angebunden in der Kinderonkologie und der Krebs kam nicht wieder. Der Krebs war geheilt. Und dann ist die Patientin einige Jahre, fast ein Jahrzehnt später, in unsere Sprechstunde übergegangen und kam im Endeffekt erstmal ohne akute Probleme, einfach im Rahmen der regulären Transition. Und das Einzige, was wir so ein bisschen besprechen konnten, war, dass sie doch auf Nachfrage angab, sie ist schon häufig sehr müde und schlapp. Und in der körperlichen Untersuchung ist aufgefallen, dass sie ein leichtes Übergewicht hatte, einen höheren Körperfettanteil, wenig Muskeln. Und wir haben dann eine Hormonbestimmung durchgeführt, wie wir das regulär immer machen nach Schädelbestrahlung. Und auch bei ihr haben wir gesehen, dass das IGF-1, also sozusagen unser Markerhormon für den Wachstumshormonmangel, schon in der basalen Blutabnahme reduziert war. Und auch in ihrem Fall war zusätzlich die Schilddrüsenhormonausschüttung zentral fehlgesteuert, also zu niedrig. Und es war auch bei ihr so, dass nicht genug Sexualhormone produziert wurden durch einen Mangel an Gonadotropinen, also durch Hormone, die auch in der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet werden und die Eierstöcke zur Östrogenproduktion anregen. Das heißt, auch hier schon in einer Blutabnahme sind verschiedene Beeinträchtigungen der Hirnanhangsdrüse aufgefallen. Und bei ihr haben wir ebenfalls einen Stimulationstest durchgeführt, in dem Fall den Glucagon-Test. Das ist ein Test, den wir im Erwachsenenalter ganz gerne verwenden, weil er ambulant durchführbar ist. Und das war bei ihr ein sehr eindeutiges Ergebnis, weil wir tatsächlich sowohl in der ersten Blutabnahme als auch im Verlauf nach der Gabe von dem Glucagon überhaupt kein Wachstumshormon nachweisen konnten. Und dann haben wir bei der Patientin aufgrund dieser Konstellation mit einer niedrig dosierten Wachstumshormontherapie begonnen. Und die Patientin hat berichtet, dass sie deutlich wacher, deutlich fitter ist. Es würde ihr sehr viel besser gehen. Sie hat auch studiert und hat das dann auch direkt gemerkt, dass die Leistungsfähigkeit einfach sehr zugenommen hat. Und wir haben dann ein bisschen mit der Dosis gespielt und haben geschaut, etwas mehr, verändert das überhaupt was? Regelmäßig laborchemisch kontrolliert. Wie sind die Werte, um eben auch keine Überversorgung an Wachstumshormonen durch eine Therapie zu verursachen? Und haben dann die richtige Dosis für sie gefunden, die sie weiterhin durchführt und hierunter deutlich in ihrer Lebensqualität verbessert ist.
Ja, sehr schön. Vielleicht mal eine Verständnisfrage. Sie hatten erzählt, dass die Patientin als Kind bestrahlt wurde wegen ihres Hirntumors und dann kommt sie zu Ihnen, mit, ich weiß nicht, 18, 19 Jahren oder auch, wie alt war sie? Oder 20?
Sie war schon Anfang 20.
Und was war jetzt der Anlass, dass sie zu Ihnen kam? Weil sie, ihr fehlten ja offensichtlich bis dahin keine Hormone, also keiner hatte den Hormonmangel bei ihr festgestellt. Gibt es da irgendwie ein Programm in Lübeck, dass alle, die bestrahlt worden sind, sich bei Ihnen irgendwann vorstellen müssen? Oder wie war das veranlasst?
Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt war es ja so, dass die Patientin aus sich heraus gar keine akuten Beschwerden angegeben hatte. Und sie ist tatsächlich im Rahmen unserer regulären Transition zu mir übergeleitet worden. Das Alter ist in dem Fall etwas über dem normalen Bereich gewesen. Aber prinzipiell ist es so tatsächlich, dass wir hier in Lübeck seit 2014 diese Gesamt-Langzeit-Nachsorge anbieten. Und dort werden alle Patienten, die im Kindes- und Jugendalter Krebs hatten, langfristig kontrolliert, um mögliche Spätfolgen der Krebsbehandlung frühzeitig erkennen zu können. Somit ist sie sozusagen in unserem ganz regulären Transitionsprogramm zu mir gekommen und dann haben wir in der Blutuntersuchung erstmal diese ganzen Auffälligkeiten gleich beim ersten Mal entdeckt.
Heißt das, dass jetzt alle Krebspatienten aus der Kinderklinik Lübeck und vielleicht auch Kiel von Ihnen weiter betreut werden?
Genau, in Schleswig-Holstein machen wir das so, dass wir alle aus Schleswig-Holstein hier bei uns in Lübeck tatsächlich betreuen, also sowohl aus Kiel als auch aus Lübeck und legen dann jeweils einen entsprechenden Nachsorgeplan fest, den die Patienten dann über die nächsten Jahre so durchführen können.
Wie erleben Sie denn das, wenn Sie jetzt einem erwachsenen Menschen Wachstumshormontherapie anbieten? Wahrscheinlich treffen Sie erstmal auf Verwunderung, weil ein Erwachsener ist ja ausgewachsen. Warum braucht er Wachstumshormon? Oder wird das einfach so angenommen bei Ihnen?
Nee, das ist eine berechtigte Frage und das ist auch tatsächlich so, dass der Wachstumshormonmangel, auch wenn er nachgewiesen wird im Erwachsenenalter, nicht zwangsläufig in einer Wachstumshormontherapie münden muss. Und wir besprechen das immer ganz offen, die Patienten und ich. Ich schaue in der Regel zuerst mal, gibt es denn ein erhöhtes Risiko für einen Wachstumshormonmangel? Und dann schauen wir in der Sprechstunde, in der körperlichen Untersuchung, aber auch in der Anamnese, gibt es mögliche Hinweise, dass der Patient auch Symptome eines Wachstumshormonmangels hat. Und die sind tatsächlich deutlich schwerer zu fassen im Erwachsenenalter als in der Kindermedizin, dadurch, dass das Längenwachstum abgeschlossen ist und für uns keinen Marker mehr darstellt, um den Bedarf festzustellen. Eine starke Erschöpfung, Müdigkeit, vielleicht auch ein chronisches Fatigue-Syndrom können Ausdruck eines symptomatischen Wachstumshormonmangels sein. Und das sind dann durchaus Patienten, mit denen ich das offen bespreche, welche Vorteile eine Wachstumshormontherapie auch haben kann. Und die auch dann, weil das ja sehr belastende Symptome sind, ein häufig großes Interesse daran haben, dass wir das weiter verfolgen. Und dann besprechen wir das ehrlich. Es ist allerdings auch so, dass es Patienten gibt, die initial sagen, mir geht's gut, ich habe überhaupt keine Beschwerden und ich habe auch nicht so ein Interesse daran, eine Wachstumshormonbehandlung durchzuführen, gerade auch, wenn das immer unter die Haut gespritzt werden muss. Und in der Regel mache ich es dann so, dass ich in diesen Fällen gar nicht unbedingt eine Stimulationstestung durchführe, weil sich hieraus dann ja keine Konsequenz ergibt. Und dann bleiben wir im Gespräch und kontrollieren regelmäßig und manchmal verändern sich die Symptome auch im Verlaufe des Lebens. Und es gibt auch Patienten, die bestimmte Vorerkrankungen haben oder weil sie vielleicht eine genetische Veranlagung haben oder auch als Folge der Behandlung eine neue Krebserkrankung entwickeln. Und bei einer aktiven Krebserkrankung ist eine Wachstumshormontherapie nicht erlaubt. Das heißt, auch in diesen Fällen würde ich keine weiterführende Diagnostik in die Wege leiten, sondern das im Verlauf nochmal neu mit den Patienten besprechen und überlegen.
Ja, das ist, so wie Sie das machen, ganz ähnlich wie in der Jugendmedizin, nachdem wir eben diese Retestung gemacht haben. Weil da haben wir ja auch die Situation, dass die jungen Menschen ausgewachsen sind. Sie sind aber noch bei uns in der Sprechstunde und wir haben jetzt das Retestergebnis und wir sehen, dass ein ausgeprägter, schwerer Wachstumshormonmangel vorliegt. Und dann müssen wir ja auch die Jugendlichen überzeugen, wieder mit der Therapie anzufangen. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Typen. Der eine, für den ist das ganz selbstverständlich, dass er das wieder macht. Und der andere sagt eben, nee, also jetzt, ich bin froh, dass es jetzt aufgehört hat. Ich möchte es nicht wieder anfangen. Dann gibt es einfach Jungs, die reinkommen, die in der gleichen Situation sind und die eben einfach festgestellt haben, dass sie wenige Wochen nach Absetzen des Wachstumshormons einfach nicht mehr so leistungsfähig sind, morgen schlechter aus dem Bett kommen und auch gemerkt haben, dass sie plötzlich so Rettungsringe um den Bauch bekommen hatten, die sie früher nicht gehabt haben. Oder auch Jungs, die gerade am Muskelaufbau arbeiten im Sportstudio und jetzt plötzlich nach Absetzen des Wachstumshormons gemerkt haben, dass sie trotz großer Bemühungen eigentlich keine Effekte mehr erzielen. Das sind immer sehr gute Argumente für die Wiederaufnahme der Wachstumshormontherapie. Und bei uns ist es so, dass wir häufig dann so als Prognose sagen, also erstmal die nächsten Jahre, bis du 25 bist, und dann kann man nochmal re-evaluieren. Ich meine, was sagen Sie, wie lange, also nehmen wir mal an, Sie diagnostizieren mit 25 Jahren den Wachstumshormonmangel, wie lange soll die Therapie gehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die auch im Endeffekt nicht ganz geklärt ist, weil im Laufe des Lebens der Bedarf schon abnimmt. Auch im weiteren Laufe des Lebens sinkt im gesunden Organismus der Wachstumshormonspiegel weiter ab. Und gerade auch, wenn man sich dann so Richtung Rente 60, 70 Jahre entwickelt, ist der Wachstumshormonspiegel bei gesunden Erwachsenen sehr niedrig. Und eine Hormontherapie, die wir über eine Spritze geben, soll ja ausgleichen, was der Körper nicht ausreichend herstellen kann, und soll aber nicht überversorgen mit einem Hormon, das, wenn es zu viel gegeben wird, auch wieder negative Effekte haben kann. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, die Dosis im Verlaufe des Lebens zu steuern, und macht unbedingt notwendig, dass man sich einfach regelmäßig sieht und immer wieder spricht, wie geht es dem Patienten, welche Ansprüche hat eben auch der Alltag des Patienten und wie sehen die Werte im Blut aus. Aber langfristig, gerade auch wenn man sich Richtung 50, 60 Jahre entwickelt, ist es doch so, dass wir die Dosis in der Regel sehr stark reduzieren oder dann auch die Therapie beenden. Da gibt es sicherlich individuell eine sehr große Bandbreite, und deswegen ist es wichtig, dass wir mit den Patienten im Gespräch bleiben, in den Kontrollen bleiben, gerade eben auch, um jeweils die anderen Hormone, die das Wachstumshormon mit beeinflussen und die im Verlauf der Zeit eben auch ausfallen können oder beeinträchtigt sein können in ihrer Ausschüttung, dass wir das alles regelmäßig kontrollieren und auf Wechselwirkungen untersuchen können.
Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts. Vielen Dank, Frau Dr. Gebauer, für das tolle Gespräch. Also ich habe einiges gelernt. Ich hoffe, es ist den Zuhörern auch so gegangen. Haben Sie selber noch irgendetwas, was Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen?
Also ich bedanke mich auch sehr. Ich fand es auch sehr spannend und ich fand es schön zu sehen, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben in der Kinder- und in der Erwachsenen-Endokrinologie, aber dass es doch auch manchmal Unterschiede gibt und dass es deswegen wichtig ist, dass sowohl die Ärzte als eben auch die Ärzte mit ihren Patienten im Gespräch bleiben. Und ich hoffe, dass wir einige Fragen klären konnten, die den einen oder anderen beschäftigen. Und ich glaube, dass hoffentlich auch rübergekommen ist, wie wichtig es gerade auch für Patienten, die im Kindes- und Jugendalter eine Bestrahlung des Kopfes erhalten haben, ist, regelmäßig einen Endokrinologen zu sehen, um dann im Gespräch mit ihm festzustellen, ob mit den Hormonen alles in Ordnung ist oder ob weiterführende Untersuchungen notwendig sind.
Ja, prima. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie bei Beyond Childhood Cancer dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie bald wieder zuschalten. Und natürlich können Sie unseren Podcast gern auch abonnieren und weiterempfehlen.
Das war Beyond Childhood Cancer, der Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben. Bis zum nächsten Mal. Denn wie heißt es so schön? Nachsorge ist die gesündeste Vorsorge. Dieser Podcast wird dir von der Merck Group präsentiert.